worauf es ankommt. Darüber möchte ich heute sprechen. Und ich möchte anknüpfen an die zwei schönen Predigten von unserer Ela und unserem Harald. Beide haben über ein ganz wichtiges Thema gesprochen, nämlich über das, worum es im Neuen Testament geht. Es sind nicht mehr Gesetze, Regeln, Verordnungen, auf die Gott Wert legt, sondern es geht um ihn selbst. Und es geht um die neue Beziehung. Denn Regeln und Verordnungen zerstören sogar eine Beziehung, aber in Verbindung mit Jesus Leben stärkt die Beziehung. Ich möchte anknüpfen an die Stelle aus Matthäus Kapitel 5. Als Harald diese Stelle las beim letzten Mal, habe ich geschluckt. Denn in dem Moment, als er sie las und ich sie natürlich zum 385. Mal gehört habe oder vielleicht auch zum 920. Mal, ich weiß es nicht, habe ich geschluckt und ich habe gedacht, Jesus, jetzt verstehe ich das nicht. Da steht nämlich, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das wird dann noch ein bisschen umschrieben. Auf der anderen Seite lesen wir doch bei Paulus und an anderen Stellen ganz deutlich, das Gesetz gilt für uns nicht mehr. Das Gesetz gilt für Christen nicht mehr. Es gilt für die Sünder und für die Unbußfertigen und für die Unbotmäßigen. Es gilt für die, die draußen sind, aber nicht für uns. Warum sagt der Herr jetzt das? Und während Harald am Predigen war, habe ich selber darüber noch einmal reflektiert. Und ich weise jetzt euch auf zwei Dinge hin, die uns helfen können, mit diesem Wort fertig zu werden, das Wort zu verstehen. Da steht nämlich, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu halten. Ich bin nicht gekommen, um zu versuchen, die Gebote zu halten. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und das hat Jesus nicht getan, indem er sich unendlich angestrengt hat, wie wir uns normalerweise anstrengen. Ich möchte ein guter Christ sein. Jesus konnte das Gesetz erfüllen, weil er ohne Sünde war. Wir würden die Bibel ganz anders lesen, wenn wir diese Dinge richtig verstehen würden. Wir würden dann nämlich merken, dass 98% der Bibel für Sünder geschrieben ist. Ich glaube, es sind 98%. Alles, was ich im Alten Testament lese, auch wo Gott seinem Volk Vorwürfe macht, wo er es anklagt und so weiter, das ist alles vor dem Hintergrund zu lesen. Wir sind sündig. Das Volk Israel war in Sünde. Die Propheten klagen Israel an, weil sie ein Volk anklagen, welches nicht mehr in Beziehung zu Gott lebt. Wir haben zwei große Bereiche. Der eine ist der Bereich, wo wir von Gott losgelöst sind und der andere ist, wo wir auf seinem Schoß sitzen, wo wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Um der Sünde willen müssen diese vielen Dinge geschrieben werden. Um der Sünde willen hat Jesus dies auch gesagt. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird vom Gesetz nicht ein einziger kleinster Buchstabe, nicht ein Körnchen, nicht ein Punkt und kein Strichlein vergehen, bis alles in Erfüllung gegangen ist. Und das ist das große Geheimnis, dass Jesus das Gesetz erfüllen konnte. Er hat es erfüllt, nicht, dass wir jetzt wieder versuchen, nach dem Gesetz zu leben, sondern er hat es erfüllt, dass wir in Beziehung zu ihm kommen können. Und indem Jesus in uns lebt, halten wir das Gebot. Und dann kann Jesus nämlich auch sagen, meine Gebote sind nicht schwer. Warum sind sie nicht schwer? Weil diese 600 plus oder viele Verordnungen im Talmud ist das noch weiter ausgeführt worden. Da ist dann jedes einzelne von den 600 festgelegten Geboten noch einmal, ja, wie halte ich das denn nun und so weiter. Das ist schwer. Was aber nicht schwer ist, Jesus im Herzen zu haben, den Heiligen Geist im Herzen zu haben und dann nicht mehr sündigen zu müssen. Das andere, was uns helfen kann, neben dem Wort erfüllen, ist der Vers 20. Da heißt es dann nämlich, denn ich sage euch, wenn es mit eurer Gerechtigkeit nicht weit besser bestellt ist als bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, so werdet ihr nimmermehr ins Himmelreich eingehen. Ich habe auch darüber nochmal nachgedacht und mir ist klar geworden, im Grunde genommen ist das jüdische Volk seit Nehemia und Esra im Alten Testament, seit der Tempel zum zweiten Mal aufgebaut wurde und das Gesetz von Esra neu installiert wurde, seitdem ist das jüdische Volk das Volk auf dem Erdboden, welches am meisten nach Gesetzen und Geboten lebt. Mehr als im Islam, mehr als im Hinduismus oder in irgendeiner anderen Religion. Und dieses Gesetz ist schwer zu halten. Aber hier heißt es, mit unserer Gerechtigkeit müsste es weit besser bestellt sein. Wenn wir das jetzt so lesen, hören wir natürlich schon wieder, aha, wir müssen noch mehr Gebote erfüllen. Es muss mit uns noch besser bestellt sein. Ich sage euch mal, wie ich diesen Vers lese. Ich lese ihn so, wenn ihr eure Gerechtigkeit nicht aus einer ganz anderen Quelle bezieht, als daher selber versuchen zu müssen und sich anzustrengen, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Wir haben für unsere Gerechtigkeit eine andere Quelle. Unsere Gerechtigkeit sprudelt durch Jesus, nämlich in uns. Schon im Alten Testament ist das angekündigt worden. Jesaja 58, wir kennen diese Stellen, ich will da jetzt nichts draus vorlesen, aber das ist kein Fasten, wie ihr es macht, wenn ihr euch kasteit und wenn ihr euch in allen möglichen Dingen anstrengt. Aber ist nicht das ein Weg, den ich gerne möchte, dass ihr ungerechte Fesseln löst, dass ihr dem Hungrigen das Brot brecht und unglückliche Obdachlose in euer Haus aufnehmt. Und wenn du einen Halbnackten siehst, dass du ihn kleidest. Und noch nicht mal das ist die neue Gerechtigkeit, dass wir auch solche Dinge versuchen zu tun, sondern weil Jesus in mir lebt, kann ich gute Worte weitersagen. Weil Jesus in mir lebt, habe ich Mitleid mit Menschen und bin für sie da. Also die neue Gerechtigkeit ist das neue Leben in Gott. Besonders deutlich wird das jetzt bei dem ersten Jesaja. Und zwar gleich am Anfang, im ersten Kapitel sagt er Folgendes und bricht damit im Grunde genommen mit dem ganzen Alten Testament. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen? Überdrüssig bin ich der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber. Ich habe an diesem Ding kein Wohlgefallen, obwohl Gott doch vorher Aaron und den Priestern gesagt hat, wie sie den Widder zubereiten sollen, wie die Opfer in ganz genauer Reihenfolge, Brandopfer, Sündopfer, Feueropfer, Heilsopfer und so weiter. Hier sagt Gott, ich brauche das alles gar nicht. Eure Neumonde, Sabbate, eure Festversammlungen, ich kann sie nicht mehr ertragen, sie sind mir zur Last geworden. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Ja, wenn ihr noch so viel betet, interessiert mich gar nicht. Das müssen wir mal hören. Das müssen wir uns mal zu Herzen nehmen. Das ist doch was ganz anderes, als was uns immer gelehrt und gesagt wird. Dann heißt es in Vers 17, lernt Gutes zu tun, kümmert euch um die Rechtspflege, tretet den Gewalttätigen entgegen, schafft den Weisen Recht und führt die Sache der Witwen. In Jeremia 31 und auch mehrmals in Propheten Ezekiel heißt es: Ich will ein neues Gesetz in euer Herz legen. Ein ganz neues, ein himmlisches Gesetz. In uns wird es sein. Und aus uns quellen die neuen Dinge, die Gott tun will. Das ist die bessere Gerechtigkeit. Ja, wir verabschieden Johannes und Luise wahrscheinlich auch. Ihr müsst und dürft gehen, seid gesegnet. Ich mache weiter. Der nächste Punkt ist, worum geht es jetzt eigentlich? Ich fasse das zusammen und führe es weiter und möchte mit einer Illustration beginnen. Hartmut, alles gut, alles gut. Unsere Straßenverkehrsordnung, pass jetzt mal gut auf. Wie heißt der erste Paragraph? Jeder Teilnehmer im Straßenverkehr hat sich so zu verhalten, dass kein anderer mehr als nach den Notwendigkeiten behindert, beschädigt oder belästigt wird. Korrekt? Das ist ja Paragraph 1. Und dann kommen alle anderen Paragraphen, Hunderte, ich weiß nicht wie viele. Und jetzt kommt eine interessante Sache. Wenn du mit dem Auto gefahren bist, du fährst auf der Straße, ich fahre oft auf der Stabmoosstraße, muss dann rechts in die Weststraße abbiegen. So, dann kommen Fahrradfahrer angefahren, neben dir. Und dann musst du dich richtig umgucken und es kann passieren, dass du einen Radfahrer übersiehst und der fährt vorbei und du touchst ihn und auf einmal passiert ein Unfall. Wie wird dann die Beweisaufnahme stattfinden, wenn die Polizei kommt? Dann werden alle möglichen Dinge überlegt. Hast du getrunken? Bist du zu schnell gefahren? Wie weit warst du vorne? Ist der Radfahrer vielleicht zu schnell gefahren? Es wird alles nach allen möglichen Paragraphen untersucht, stimmt's? Man könnte theoretisch sagen, Sie haben gegen Paragraph 1 verstoßen. Sie haben den Radfahrer behindert, belästigt, ihn beschädigt. Nein, im Beweisverfahren wird nach den einzelnen Paragraphen gegangen. Gott beurteilt uns aber nicht nach diesen vielen Einzelparagraphen, wo wir verkehrt gehandelt haben. Er fragt nur, mein Kind, hast du dich für mich interessiert? Hast du meine Liebe erwidert, die ich dir gebracht habe? Paragraph 1 im Reich Gottes ist Liebe. Liebe Gott. Lass dich lieben und reagiere auf diese Liebe. Gott sieht nicht das Äußere an. Er sieht nicht die Einzeldinge an, die wir tun, sondern er sieht unser Herz und unsere Gesinnung. Ich behaupte, äußere Aspekte eines Menschenlebens interessieren Gott überhaupt nicht. Aber wofür interessieren wir uns in der Gemeinde? Wie man gekleidet ist, wie pünktlich man ist, wie fromm man in der letzten Woche gehandelt hat, wie wir uns nach den überkommenen Verhaltensregeln einer Gemeinde verhalten, ob wir uns gut angepasst haben, alle diese Dinge. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Ich möchte mit euch gemeinsam darüber nachdenken, für einen ganz kurzen Moment, warum dreht sich im menschlichen Dasein alles um Äußerlichkeiten? Warum ist uns Menschen das so wichtig? Warum können wir in einen Gottesdienst, in eine Gemeinde nicht einfach gehen, Gott ist da und ich bin da und ich freue mich über ihn? Warum sind es so viele Dinge, die Art und Weise, wie wir auf andere Menschen reagieren? Wie haben sie uns gegrüßt? War da irgendein komischer Nebenton dabei? oh, da hat mir jemand etwas gesagt, was ich nicht gut finde. Oder ich habe in ein Fettnäpfchen gedreht und mache mir Gedanken, wie reagiert der andere darauf. So vieles sind Äußerlichkeiten. Wie bin ich gekleidet? Es gibt Gemeinden, in die kommst du gar nicht rein, wenn du nicht vernünftig gekleidet bist. Ja, gibt es. Rocklänge, Haare, Kopftücher und alle solche Äußerlichkeiten. Ich komme zum Schluss darauf nochmal zurück. Ich will euch sagen, woher das kommt. Ich habe in meinem langen Leben das entdeckt. Es kommt daher, weil wir selber Gott spielen wollen. Wir wollen nämlich Leute beurteilen. Es reicht uns nicht aus, dass Gott uns beurteilt. Wir wollen ihm die Arbeit abnehmen. Das ist ein guter und das ist kein ganz so guter Christ. Ich habe viele Jahre meines Lebens, allerdings wo ich noch sehr jung und unerfahren war, nach diesen Kriterien gelebt. Ich weiß noch, wir waren auf einer Freizeit 1965 in Schweden. Und die lieben Schwestern, die dabei waren, die haben ihre Haare immer wachsen lassen. Sie haben sie nicht geschnitten, auch wenn die Spitzen gespalten waren. Hätte man ja die Haare ein bisschen abschneiden können. Nein, Gott kann das Spalten der Haare wegnehmen. Wir schneiden unsere Haare nicht. Und dann gab es einige junge Schwestern dabei, die haben sich die Haare geschnitten, die hatten kurze Haare. Und ich habe mich in meinem Herzen über sie erhoben. Ich habe gesagt, sie sind zwar auch geheiligt, aber nicht ganz so heilig wie andere. Könnt ihr euch kaum vorstellen, aber so war ich. Auch heute noch beurteile ich Menschen. Menschen, die in meinen Laden kommen, Menschen, denen ich begegne. Du kannst gar nicht anders. Du beurteilst Menschen und verurteilst sie dann auch noch. Du spielst Gott. Du siehst die Person äußerlich an und beurteilst sie danach. Und damit nimmst du Gott das ab, anstatt dass du ihm überlässt, mit dieser Person klarzukommen und für diese Person da zu sein. Wir beurteilen und weil wir beurteilen wollen, weil wir Richter sein wollen, legen wir Wert darauf, dass das Reich Gottes in der Gemeinde sich oft nach Äußerlichkeiten richtet und nicht nach dem, was in uns ist. Ich nenne drei kurze fundamentale Aspekte der göttlichen Gerechtigkeit. Das erste, seid barmherzig. Was ist das? Wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und wenn Jesus in mir lebt, wenn der Vater in mir lebt, dann lebt auch mit dem Vater seine Barmherzigkeit, die lebt in mir. Die lebt in mir. Ich muss sie nur rauslassen. Ich muss ihr nur Raum geben. Ich darf sie nicht ins Abseits stellen und dann wieder meine Äußerlichkeiten und meine eigenen Beurteilungen in den Mittelpunkt stellen, sondern ich lebe aus der Barmherzigkeit Gottes. Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr es. Wisst ihr, vergeben ist nicht nur eine Sache, dass jemand kommt und sagt, Wieland, ich habe mich da verkehrt verhalten, bitte vergib mir. Vergeben ist eine Haltung, bei der du in dem Moment, wo jemand sich dir gegenüber so verhält, dass es dich verletzt, dass du in dem gleichen Moment einfach Vergebung aussprichst. Das ist in Ordnung, ist in Ordnung. Und das wirst du nicht äußerlich tun, das tust du in deinem Herzen. Derjenige handelt verkehrt gegen dich, im gleichen Moment stellst du ihn Jesus wieder zur Verfügung. Ich nehme es dir nicht übel, ich bin nicht nachtragend. Nachtragend, nicht nachtragend sein ist das gleiche wie in Vergebung leben. Ich trage es dir nicht nach. Du hast etwas verkehrt zu mir getan, oder du bist gekleidet oder du riechst übel oder ich mag dich aus irgendeinem Grund nicht und ich trage dir das nach. Gott trägt uns nichts nach. Nicht nachtragend sein heißt in Vergebung leben. Im Hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe rechnet das Böse nicht an. Und bei mir steht in Klammern, trägt es nicht nach. Jemand handelt böse gegen dich und du nimmst das und du trägst es ihm nach. Du trägst es ihm hinterher. Du hast dich nicht richtig verhalten. Du hast dich nicht richtig verhalten. Du trägst es ihm nach. Und dann heißt es, das war in Vers 5 und in Vers 7 heißt es, die Liebe erträgt alles. Das ist das Gleiche, nur umgedreht. Nicht nachtragend sein, sondern die Schmach oder die Verletzung einfach ertragen. Warum? Weil ich sie im gleichen Moment an Jesus abgeben kann. Also, nicht ich ertrage es, sondern er erträgt es in mir. Und dann ist noch die Sache mit den Vorwürfen. In Kolosser 3,13 stand das schon, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. In Jakobus 1,5 steht, sollte aber jemand von euch Mangel an Weisheit haben, so erbitte er sie sich von Gott, der allen ohne weiteres und ohne laute Vorwürfe gibt. Ihr lieben Geschwister, Vorwürfe haben verpestet die Luft einer Gemeinde. Ich weiß, ich spreche jetzt gar nicht zu euch, ich spreche einfach zu mir und zu uns Menschen. Vorwürfe vergiften eine Gemeinde. Ich möchte mir keine Gedanken darüber machen, in wie vielen Gemeinden im Grunde genommen Vorwürfe die Basis der Beziehungen darstellt. Man sitzt nicht da, wo der sitzt, sondern ich sitze hier. Und der sitzt nicht da, wo der sitzt, sondern der sitzt da. Und so weiter. Und man hat die ganze Gemeinde im Blick und im Grunde genommen wirft man dem das vor, dem wirft man das vor, dem wirft man das vor. Du predigst immer zu lange, du Schlagzeugspieler spielst zu laut, der Techniker hat mal wieder nicht aufgepasst, der Liedmensch, der die Lieder auflegt, tut das zu spät, man singt weiter und die Folie ist noch nicht da. Irgendjemand hat es zu warm gestellt oder zu kalt gestellt, der denkt über die ethischen Fragen so, ich denke anders, das werfe ich ihm vor. Der hat die Erkenntnis, ich habe eine andere Erkenntnis, das werfe ich ihm vor. Ich behaupte, Vorwürfe sind oft der Klebstoff in Gemeinden. Das klebt zwischen den Einzelnen, irgendwie halten sie es dann doch miteinander aus. Wie auch manche Eheleute es nur miteinander aushalten, obwohl Vorwürfe die Grundlage ihrer Beziehung sind. Das ist schlimm und traurig. Das zweite ist gebt. Wenn wir der deutschen Sprache mächtig sind, dann wissen wir, dass gebt, also gebt dem anderen etwas, auch heißen könnte gebet. Und wenn ich gebet anders ausspreche, nämlich Gebet, dann kommt noch ein neuer Gedanke. Gebt ist wie beten. Hier heißt es, dass nämlich trotz schwerer Leidensprüfung die überschwängliche Fülle ihrer Freude in Mazedonien, die Christen, und ihre abgrundtiefe Armut sich in den reichen Erweis ihrer Mildtätigkeit ergossen haben. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es ihnen, ja über Vermögen haben sie aus eigenem Antrieb gespendet, indem sie uns inständig um die Vergünstigung baten, sich an dem Liebeswerk für die Heiligen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Und sie haben dann nicht nur, wie wir gehofft hatten, gespendet, sie haben geradezu sich selbst hingegeben. In erster Linie dem Herrn und dann auch uns nach Gottes Willen. Geben. Einfach mich hingeben. Geben ist Hingabe. Geben ist nicht einen Dauerauftrag bei der Sparkasse einrichten über 10, 20, 30, 40, 100 oder was weiß ich, ein Euro für eine Gemeinde. Das ist Spenden. Aber Hingabe ist etwas anderes. Hingabe ist mein Leben. Ich würde, um der Vollständigkeit halber, mit euch ganz kurz im 2. Korintherbrief ein paar Verse einmal gelesen, wie Paulus sich an die Gemeinde hingegeben hat. Nur ein paar Lichtblicke, das sind noch viel mehr, aber nehmen wir nur mal die an. 5, Vers 13, 2. Korinther 5, Vers 13. Übrigens sage ich das auch denen, die sich auf Predigtdienst vorbereiten und auf eine hirtliche Tätigkeit in der Gemeinde, wie zum Beispiel Ela und Harald. Wenn wir den 2. Korintherbrief daraufhin lesen, dann brauchen wir gar nicht mehr studieren, was ein Gemeindeleiter tut. Wir brauchen nur das tun, was Paulus hier tut. Da sagt er zum Beispiel, denn wir sind wir um den Verstand gekommen, so ist es für Gott geschehen. Und sind wir bei gesundem Verstand, so ist es zum Segen für euch. Paulus mit seinem ganzen Denken, mit seinen Vorstellungen, gab sich den Korinthern hin. Er gab sich ihnen hin, er war für sie da. Er ordnete sich ihnen unter. 6, Vers 12. Ihr nehmt in unserem Herzen keinen engen Raum ein, aber eng ist der Raum in eurem Inneren für uns. In einer Gemeinde sieht es oft so aus, wenn ein guter Hirte da ist. Dieser Hirte, für den ist die Gemeinde alles. Er lebt für die Gemeinde. Er steht mit der Gemeinde morgens auf und er geht mit der Gemeinde abends zu Bett. Aber die Gemeinde beurteilt ihn. Das hast du nicht gut gemacht und das hast du nicht gut gemacht und das nicht. So ist es manches Mal. Das heißt, in der Gemeinde nimmt er einen engen Raum ein, aber im Herzen des Predigers ist die Gemeinde alles, wofür er lebt. So war Paulus. 7, Vers 3. Ich sage das nicht, um eine Verurteilung auszusprechen. Ich möchte keine Vorwürfe machen. Ich habe euch ja vorhin schon erklärt, dass wir euch in unserem Herzen tragen, um zusammen mit euch zu sterben und zu leben. Liebe Geschwister, wenn ich darüber nachdenke, dann frage ich mich, ob ich jemals ein guter Hirte war. Das ist Hirtendasein, mit den Schafen zu leben und zu sterben. Zum Schluss 11, Vers 29. Wo ist jemand schwach? Und ich wäre nicht auch schwach. Wo wird jemandem Anstoß bereitet, ohne dass ich brennenden Schmerz empfände? Ich möchte meine Predigt abschließen mit dem letzten Punkt, den ich nur andeute, der heißt, tut Gutes. Tut Gutes. 1. Petrus 3, Vers 13 bis 17. Und wo ist jemand, der euch Böses zufügen wollte, wenn ihr dem Guten eifrig nachtrachtet? Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den Unverstand der törichten Menschen zum Schweigen bringt. So möchte ich auch in einer Gemeinde dienen. Ich möchte der Gemeinde Gutes tun. Wenn die Gemeinde mich aber ablehnt oder mir etwas vorhält oder mir Vorwürfe macht, das kommt bei mir gar nicht an. Wisst ihr warum? Ich sage nicht, dass es abprallt, aber das kommt in mein Herz und wird dort von Jesus absorbiert. weil Jesus das aufnimmt. Wenn mir jemand eine Verletzung zufügt, dann trifft die Jesus in mir. Und weil ich ja in der Vergebung lebe, berührt es mich zwar, aber nicht so tief, dass ich wirklich verletzt werde. Ich bewahre mich dadurch vor den Verletzungen anderer Menschen. Wir hatten neulich bei uns in der Hausgruppe, und damit schließe ich, über die Ethik in einer Gemeinde nachgedacht. Wir haben gesprochen auch über Sexualethik zum Beispiel. Ja, da sind junge Menschen in der Gemeinde und die ziehen zusammen. Was machen wir mit denen? Die schlafen miteinander. Das ist nicht richtig, denn Sex gehört ja in die Ehe. Und so weiter und so weiter. So über verschiedene Fragen haben wir gesprochen. Alkohol, Rauchen, Diskothek gehen und so weiter. Und als wir alle diese, kamen alle möglichen Dinge und dann haben wir zum Schluss gedacht, okay, wenn wir sagen, sind alle diese Dinge das, was Gott missfällt? Okay, ja, vielleicht missfällt ihm das. Aber ich sage euch etwas, was ich heute Morgen gepredigt habe, missfällt ihm noch mehr. Habt ihr mich verstanden? Nein. Okay. Also, ich sage mal eins, nur diese eine Sache. Wenn zwei junge Menschen heiraten wollen und jetzt irgendwie, sie können nicht anders, sie schlafen auf einmal miteinander. Aber in ihrem Herzen ist Treue, sie haben sich die Ehe versprochen und sie werden heiraten und dann wird alles gut. Natürlich ist es gut, bis zur Ehe zu warten. Das ist in Ordnung, das ist gut. Aber es kommt eigentlich letztlich auf die Treue an und auf die Verantwortung der beiden Leute, dass sie für Kinder sorgen, wenn Kinder entstanden sind. Ich will euch ein Beispiel sagen, was mich heute noch total traurig macht. Da war ein Ehepaar früher in meiner Pfingstgemeinde, das liegt jetzt alles 45 Jahre zurück. So, und da waren zwei und die haben geheiratet. Und 5 Monate danach kam ein Baby. Mit anderen Worten, sie haben also vor der Ehe miteinander geschlafen. Dann gab es eine große Gemeindestunde. Die ganze Gemeinde war da. Dann wurden sie nach vorne gerufen und dann wurde ihr Verhalten gebrandmarkt. Und sie wurden bestraft. Ihr, weiß nicht was mit ihm, aber sie durfte jedenfalls 1 Jahr lang nicht im Chor mitsingen. Das war die Bestrafung. Ja? Wenn ich heute daran zurückdenke, dann kann ich nur sagen, Scham über mich. Ja? Natürlich war das nicht in Ordnung, natürlich hätten sie mit ihrem Sex warten können, bis sie verheiratet waren. Aber was glaubt ihr, wie Gott das beurteilt? Gott fragt nicht in erster Linie nach diesen Äußerlichkeiten. Er fragt nach unserer Herzensverfassung. Er fragt nach der Barmherzigkeit. Er fragt nach der Hingabe. Und er fragt nach dem Guten. Das Gute, muss ich jetzt nochmal ganz kurz anfügen, ist übrigens nicht das, was du als gut empfindest, sondern das Gute ist, was dem anderen gut tut. Wenn ich denke, ich habe etwas Gutes getan, dann habe ich nur etwas Gutes getan, wenn es für den anderen gut gewesen ist. Und manches Mal bei jungen Menschen, gerade in der heutigen Zeit, die so liberal geworden ist, ein bisschen nachsichtig zu sein, aber auf die Dinge achten, über die ich heute Morgen gepredigt habe, da käme es drauf an. Und jetzt könnt ihr mit dem, was ich gesagt habe, machen, was ihr wollt. Aber ich habe das jetzt mal gesagt. Und ich wünsche mir, dass diese Gemeinde aufgebaut ist auf den inneren Herzenswerten, die Gott wichtig sind. Amen.